Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt einer Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In unserer heutigen Predigt werde ich auf ganz fundamentale Dinge eingehen. Auf Dinge, die uns absolut von nahezu allen anderen Organisationen, christlichen Organisationen, unterscheiden. Und es geht mir in dieser Serie ja darum, Ihnen die Unterschiede deutlich zu machen, und dann liegt es an Ihnen, wie Sie sich entscheiden wollen. Aber es ist schon wichtig, dass Sie begreifen, dass wir nicht alle das Gleiche predigen, das Gleiche lehren. Es geht mir heute um Gottes heilige Festtage. Und achten Sie auf das Wort Festtage, Plural. In unserem Glaubensbekenntnis, da schreiben wir Folgendes. Die Einhaltung der von Gott befohlenen heiligen Tage. Das ist Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Wir glauben, dass wir bestimmte wöchentliche und jährliche heilige Tage einzuhalten haben. An diesen Tagen besuchen wir Kirchenversammlungen und verrichten keine gewöhnlichen Arbeiten. Wir besuchen an diesen Tagen auch nicht die Schule oder die Universität. Vielmehr widmen wir diese Zeit der Andacht, geistlichem Studium, Gebet, Gemeinschaft mit Kirchenmitgliedern und physischer Ruhe. Und wenn man zum Beispiel verstreut lebt, dann kann man über Internet live an unseren Sabbatversammlungen teilnehmen. Was wir hier sagen, bedeutet, dass Gott diese Tage, auf die ich jetzt zu sprechen kommen werde, geheiligt hat. Er hat sie geheiligt, er hat sie ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Es ist nicht unsere Aufgabe zu bestimmen, wann Tage heilig sind. Es ist unsere Aufgabe, dem, was Gott heilig gemacht hat, zu befolgen. Mit anderen Worten, wir halten heilig, was Gott geheiligt hat. Und so schreiben wir nun weiter in unserem Glaubensbekenntnis, diese wöchentlichen und jährlichen heiligen Tage sind. Und dann beginnen wir mit dem ersten wöchentlichen heiligen Tag, dem Sabbat. Wir begehen den wöchentlichen Sabbat, den siebten Tag der Woche, von Freitagabend, Sonnenuntergang, bis Samstagabend, Sonnenuntergang. Der Tag symbolisiert Gottes Ruhe am siebten Tag, nachdem er die Erdoberfläche in sechs Tagen wiederherstellte. Auch das eine wichtige Unterscheidung zu vielen, die sagen, dass zum Beispiel der Mensch durch eine Evolution entstanden ist oder dass die sechs Tage in der sogenannten Schöpfungsgeschichte Zeiträume von 1000 Tagen oder Jahren oder was immer gewesen sein soll. Es geht hier um eine Wiederherstellung der Erdoberfläche, nachdem sie zerstört worden ist. Und das wird in unserer Broschüre über die Evolution deutlich gemacht. Aber fahren wir fort. Er symbolisiert also der Sabbat auch das zukünftige Millennium, das 1000 Jahre andauern und ebenfalls als Sabbat bezeichnet wird. Nun, schauen wir uns zunächst einmal einige Stellen hierzu an, die wir auch hier zitieren. 3. Mose 23 und lesen wir Vers 3. 3. Mose 23 und Vers 3, da sagt Gott Folgendes. Sechs Tage sollst du arbeiten, der siebente Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Ihr sollt an ihm keine Arbeit tun, es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnungen. Und das heißt, sechs Tage sollst du arbeiten, bedeutet dies, dass man, wenn man arbeitet, es an sechs Tagen tun soll. Das heißt nicht, dass man zum Beispiel keinen Urlaub nehmen kann und dergleichen. Auch in Lukas Kapitel 22, oder zunächst in 2. Mose 20. 2. Mose 20, da lesen wir angefangen Vers 8. 2. Mose 20 und Vers 8, denke an den Sabbat, dass du ihn heiligst. Nun, das ist keine so gute Übersetzung. Eine weitaus bessere Übersetzung wäre, erinnere dich an den Sabbat, dass du ihn heilig hältst. So übersetzen es auch viele englische Bibeln. Erinnere dich an den Sabbat. Denke daran, remember im Englischen, dass du ihn heilig hältst. Mit anderen Worten, es ist etwas, das von Gott geheiligt wurde und du sollst ihn heilig halten. Man kann nicht etwas heilig halten, wenn es nicht zuvor heilig ist. Und dann noch eine weitere Stelle, die jetzt auf das Millennium, auf diesen Vergleich eingeht, in Hebräer Kapitel 4. Hebräer 4 und lesen wir angefangen Vers 3. Denn hier wird eine Symbolik dargestellt, ein Vergleich zwischen dem wöchentlichen Sabbat und dem, möchte sagen, tausendjährigen Sabbat des Millenniums, diesem tausendjährigen Sabbat der Ruhe. In Hebräer 4, angefangen Vers 3. Da sagt Paulus, denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. dass ich schwor in meinem Zorne, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Anbeginn der Welt geschaffen waren. Das geht über das damalige Israel im Alten Testament. Die gingen nicht in die Ruhe ein. Das Millennium war in keinster Weise bereits geschaffen worden. In anderen Worten, das war noch nicht in Existenz. Vers 4. Denn so hat er an einer Stelle vom siebenten Tage gesagt. Schauen Sie. Und Gott ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken. Und hier an dieser Stelle wieder. Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da es nun noch aussteht, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es zuerst verkündet wurde, nicht hineingekommen sind wegen des Ungehorsams, es geht auch um das gelobte Land, ein Vorzeichen, sagen wir mal, ein Vorläufer fürs Millennium, bestimmt er Vers 7 noch einmal einen Tag, ein Heute, und sagt nach so langer Zeit durch David, wie gesagt wurde, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua, Vers 8, sie zur Ruhe gebracht hätte, dann würde er nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Vers 9. Also ist noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Bessere Übersetzung, wie die Lamsa-Bibel es sagt. Es ist nach wie vor die Pflicht, die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Vers 10. Denn wenn er in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, genauso wie Gott von den Seinen, so lasst uns nun bemüht sein, Vers 11, in diese Ruhe hineinzukommen, damit niemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Es geht darum, dass wir uns bemühen sollen, ins Millennium zu gelangen. Aber der wöchentliche Sabbat ist ein Vorläufer, erinnert uns daran, dass diese Ruhe, die prophezeit ist, noch nicht in diesem Sinne für uns die ganze Woche hindurch, nicht nur am Sabbat, gekommen ist. Also das sind so die interessanten Aussagen, die wir im Hinblick auf den wöchentlichen Sabbat machen. Aber es ist natürlich nach wie vor das Problem, dass einige nicht unbedingt wissen oder wissen wollen, wann der Sabbat zu halten ist. Wir haben unsere Broschüre Gottes heiliger Sabbat ja veröffentlicht, wo wir auch dies näher beschrieben haben. Ich möchte kurz von den Seiten 3 und 4 vorlesen. Und da heißt es wie folgt. Gott hat in seinem Wort dargelegt, wann exakt der Sabbat beginnt und wann er wieder zu Ende geht. Tage einschließlich des Sabbats beginnen mit dem Sonnenuntergang und enden zu Sonnenuntergang des darauffolgenden Tages. Heute würden wir sagen, dass der siebenten Tages Sabbat am Freitagabend bei Sonnenuntergang beginnt und bis zum darauffolgenden Sonnenuntergang am Samstagabend andauert. Von den Juden wissen wir, wann der Sabbat gehalten wird. Paulus erklärt in Römer 3, die Verse 1 und 2, dass es die Juden sind, denen die Aussprüche Gottes, so bringt es die Elberfelder Bibel, so bringt es die Schlachter Bibel, anvertraut wurden. Zu diesen Aussprüchen zählt das Alte Testament sowie das Wissen um die Woche und den heiligen Kalender. Das Wissen, welcher der siebte Tag der Woche ist, haben Juden empfangen. Ohne das Verständnis, wann eine Woche beginnt und sie wieder endet, wären wir nicht in der Lage, anhand der Bibel allein herauszufinden, welcher Tag tatsächlich der siebte Wochentag ist. Die jüdische Bevölkerung heutzutage hält den Sabbat samstags, beginnt mit dem Sonnenuntergang am Freitagabend. Niemand stellt heute in Frage, dass der Sabbat, wie von den Juden überliefert, der siebte und letzte Tag der Woche ist. Jeder weiß, der Sonntag ist der erste Wochentag, wenn es auch einige Versuche in Europa gegeben hat, eine Änderung des Kalenders herbeizuführen, um den trügerischen Eindruck zu erwecken, nicht der Samstag, sondern der Sonntag sei der siebte Tag der Woche. Nun, wenn ich sage, jeder weiß, dass heute der Sonntag der erste Tag der Woche ist, sollte ich vielleicht sagen, jeder sollte es wissen. Jemand, der informiert ist, sollte es wissen. Viele wissen es nicht, weil sie eben nicht informiert sind, weil sie sich haben verführen lassen von der Idee, der Sonntag sei der biblische Sabbat. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. Wir fahren dann fort. Die Bibel macht deutlich, dass Tage mit dem abendlichen Sonnenuntergang beginnen und enden. In Genesis 1,5 oder 1. Mose 1,5 heißt es entsprechend, Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Viele Schriften verknüpfen die Bedeutung des Wortes Abend mit Sonnenuntergang. In Levitikus 22, 6 und 7 oder 3. Mose 22, die Verse 6 und 7 beispielsweise, wird die Dauer eines Tages auf ein zeitweiliges rituelles Gesetz bezogen, wo es heißt, wer deren eines anrührt, der ist unrein bis zum Abend und wenn die Sonne untergegangen ist, so ist er rein. Und dann geben wir weitere Beispiele in 2. Samuel 3, Vers 35 und auch in 3. Mose 23, Vers 32. Und da heißt es, dass wir dort dazu angehalten sind, den Sabbat Gottes, das heißt den wöchentlichen Sabbat, sowie auch die jährlichen heiligen Festtage, vom Abend an bis wieder zum Abend zu halten. Also die Sache ist ganz klar und deutlich anhand der Bibel zu ersehen, dass der Sabbat der Zeitpunkt ist von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang. Und da, wie es so schön heißt, beißt keine Maus einen Faden ab. Da kann man noch so viel argumentieren, aber man kann es nicht wegdiskutieren. Und dann geht es auch um den heiligen Kalender, von dem wir ja gerade gesprochen haben. Auch die Idee ist, dass da Menschen dabei sind, irgendwie neue heilige Kalender zu konstruieren. Und sie meinen, sie müssten also das, was wir schon immer schon von der jüdischen Gemeinschaft akzeptiert haben, ablehnen. Das ist total verkehrt. Wir in der Kirche Gottes halten uns an den jüdischen Kalender, wie zum Beispiel Christus, wie zum Beispiel die frühen Apostel es auch getan haben. Nun, einige mögen den wöchentlichen Sabbat halten, aber sie halten nicht die meisten oder alle der jährlichen Festtage. Und so haben wir jetzt auch einen Kalender veröffentlicht auf unserer Webseite, Gottes jährliche heilige Festtage. Und den können Sie einsehen und da werden die Daten für die jährlichen heiligen Festtage näher beschrieben. Das erste, was jetzt kommt, natürlich Passahtage der ungesäuerten Brote und dann Pfingsten und so weiter, auf das wir jetzt eingehen werden. Und Sie sollten sich das sehr deutlich und sehr genau anschauen, denn da gibt es auch sehr viel Konfusion. Einige haben ihre eigenen Daten da veröffentlicht, die in keinster Weise der Bibel entsprechen. Und so sprechen wir nun in unserem Glaubensbekenntnis von dem Passa. Was also nach dem wöchentlichen Sabbat dann erwähnt wird, ist das Passa. Und da sagen wir Folgendes. Wir begehen das Passa einmal im Jahr am Abend, indem wir uns dem Vorbild Christi folgend an dem Dienst des Fußwaschens als einem Zeichen der Demut beteiligen und ungesäuertes Brot und Wein zu uns nehmen, die physische und geistliche Heilung und Sündenvergebung symbolisieren. Die Versammlung am Passa gedenkt des Todes Christi. Und da geben wir so einige Stellen hier an. Ich möchte hier kurz Johannes 13 erwähnen, das die Fußwaschung beschreibt. Das möchte ich jetzt nicht lesen, aber die Verse 1 folgende beschreiben die Fußwaschung. Und dann in 1. Korinther 11, da werden wir nachher darauf zu sprechen kommen, beschreibt ganz allgemein als einen Überblick das, was geschah, als Jesus Christus die Symbole von dem Passahlamm in Brot und Wein veränderte. Aber hier kurz jetzt 3. Mose 23. 3. Mose 23 und Vers 5. Es geht hier um das Passa. Und man sollte das auch so nennen. Es geht um das Passa. Es geht hier nicht um das Abendmahl, um Kommunion, um die Fußwaschung. Fußwaschung ist Teil des Passa, aber die Fußwaschung ist nicht das Passa. Es geht um das Passa, um die Gesamtheit. Und so lesen wir in 3. Mose 23 und Vers 5. Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist das Passa des Herrn. Und dann lesen wir auch in Lukas Kapitel 22. Lukas 22 und angefangen in Vers 14. Lukas 22 und Vers 14. Und als die Stunde kam, da setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm. Und da sagt er zu ihnen, Vers 15, mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu nehmen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und nahm den Kelch, dankte und sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Und dann sage ich euch, ich werde nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Lesen wir weiter in Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Und er nahm auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also hier sehen wir deutlich die Beschreibung der neutestamentlichen Symbole des Passa. Nun, eines ist wichtig zu begreifen. Der Passatag war wiederum ein Tag, der 24 Stunden lang dauerte, der an diesem Abend begann nach Sonnenuntergang, den wir hier in Lukas beschrieben finden. Und da hat dann Jesus Christus die Symbole des Passahlamms, denn die aßen dann noch ein Passahlamm, er hat aber jetzt die Symbole verändert. Und zwar in die Symbole der Fußwaschung, des Brotes und des Weines. Danach, auch während des Passatages, wurde er zunächst einmal am Abend in der Nacht, wurde er verraten, verhaftet, dann auch vor den Hohenpriester oder die beiden Hohenpriester geführt und dann vor Pilatus. Er wurde dann auf grausame Weise gefoltert, gemartert und dann während des Tages des Passa umgebracht, gekreuzigt. Und er starb dann und wurde kurz vor Sonnenuntergang ins Grab gelegt, wo er dann für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war. Also die gesamte 24-stündige Periode wird das Passa genannt, aber die gesamte 24-stündige Periode ist kein heiliger Tag. Heilig ist die Versammlung, die zu Beginn des Passa am Abend stattfindet, die wir als getaufte Mitglieder der Kirche Gottes einmal im Jahr durchführen. Das ist eine heilige Versammlung, aber der gesamte Passatag, diese 24-stündige Periode, ist kein heiliger Tag. Davon sagt die Bibel nichts. Aber wie ich sagte, diese Passa-Situation, wo wir also die Versammlung abhalten am Abend, die sollte nur von auf richtige Weise getaufte Christen, die den Heiligen Geist erlangt haben, gehalten werden. Sie sollen geistlich beschnitten sein. Schauen wir uns dies an in Kolosser Kapitel 2. Wenn man den Heiligen Geist erlangt hat, dann ist man geistlich beschnitten. Und viel kann dazu gesagt werden, wie man den Heiligen Geist erlangt. Und viele meinen, sie hätten den Heiligen Geist und haben ihn aber nicht. Und das wird zum Beispiel in unserer Broschüre über die Taufe näher erläutert. In Kolosser Kapitel 2, angefangen in Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Es geht hier um eine geistliche Beschneidung. Sondern durch das Ablegen des sündigen natürlichen Menschen in der Beschneidung Christi. Als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe. Aber sie sind nur dann begraben worden mit Christus durch die Taufe, wenn sie die Taufe auf richtige Weise durchführen lassen, nach richtiger Reue, dass sie das Gesetz Gottes gebrochen haben, nach Anerkennung des Opfers Jesu Christi, dass er für sie gestorben ist, zur Vergebung ihrer Sünden, nach Glaube an das Evangelium, und dann können sie eine Taufe durchführen lassen von ordinierten Geistlichen der wahren Kirche Gottes, denn die müssen ihnen auch die Hände auflegen, sodass sie überhaupt den Heiligen Geist erlangen können. Und er fährt fort. In ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes, in dem er alle Sünden vergab. Schauen Sie, aber Gott vergibt nicht Sünde, die man nicht bereut. Das ist wichtig. Und wenn Sie gar nicht wissen, was Sünde ist und lassen sich taufen, dann kann ich Ihnen versichern, haben Sie den Heiligen Geist in keinster Weise erlangt. Also wie gesagt, es geht darum, dass nur auf richtige Weise getaufte Mitglieder, die den Heiligen Geist erlangt haben, am Passa teilnehmen sollten. Und das ist die einzige Versammlung, die nur für getaufte Mitglieder der Kirche Gottes bestimmt ist. Alle anderen Versammlungen, die wir abhalten, sind für andere bestimmt, die noch nicht den Heiligen Geist erlangt haben. Und wir sagen Folgendes hierzu in unseren Verwaltungsgrundsätzen. Gäste, die mit uns in Frieden und Harmonie, ohne Zwist und Streit, haben Sie das gehört? Frieden, Harmonie, ohne Zwist und Streit, man könnte sagen, ohne großartige Diskussionen, Gott verehren wollen, sind bei unseren Kirchenversammlungen willkommen. Aber dann schauen wir auf Folgendes. Wir weisen darauf hin, dass unsere Veranstaltungen heilige Kirchenversammlungen darstellen und dass sich Versammlungsbesucher wie auch Teilnehmer über Internet dementsprechend verhalten sollten, um die Heiligkeit der Versammlung zu respektieren, in Befolgung unserer Doktrinen und Praktiken, wozu auch, wichtig, angemessene Kleidung gehört, wenn wir vor Gott erscheinen. Einige sind so von diesem liberalen, antikulturmäßigen Gedankengut befleckt worden, dass sie überhaupt gar nicht verstehen, was eigentlich angemessene Kleidung ist, wenn man vor Gott erscheint. Man erscheint da nicht irgendwie mit ausgefransten Jeans, mit Turnschuhen, mit offenem Hemd. Man erscheint vor dem Herrscher und König des Universums. Sie sollten durch Ihr äußeres Erscheinungsbild deutlich machen, dass Sie verstehen, vor wem Sie da erscheinen. Nun, auch das ist sehr wichtig zu begreifen. Das Passa wird einmal im Jahr als ein Gedächtnis an den Tod Christi gehalten, wie das Passa im Alten Testament einmal im Jahr gehalten wurde. Schauen Sie, die Idee, dass man das so oft halten kann, wie man will, und dann nennt man das Passa am Ende auch noch Abendmahl oder Kommunion, ist nicht biblisch. Es ist sogar sehr gefährlich. Schauen Sie, es wird etwas sehr Wichtiges gesagt hierüber in 1. Korinther, Kapitel 11. 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 27 bis 29. Ich sage Ihnen das jetzt mal ganz deutlich. Wenn Sie nicht auf richtige Weise getauft worden sind, wenn Sie den Heiligen Geist bei der Taufe nicht erlangt haben, dann sollten Sie das Passa nicht nehmen. Dann sollten Sie das Abendmahl nicht nehmen, sowieso schon nicht. Dann sollten Sie die Kommunion nicht nehmen, denn Sie würden hier etwas tun, was Gott als eine sehr große Verleugnung seines Wortes, Verunglimpfung, beschreibt. Und gleich dazu noch gesagt, das richtige Passa wird einmal im Jahr genommen mit ungesäuertem Brot und mit Wein. Es geht nicht um Traubensaft, es geht um richtigen Wein. Und es geht um ungesäuertes Brot. Wenn man das nicht tut, dann würde man auch das Passa auf eine unwürdige Weise nehmen. Und es geht auch nicht darum, dass man am Passaabend ein Mahl zu sich nimmt während der Versammlung. Auch das würde bedeuten, man nimmt das Passa in unwürdiger Weise. 1. Korinther 11, angefangen Vers 27. Wer nun unwürdig oder in unwürdiger Weise, wie die Mengebibel es sagt, dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Blut und Leib des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst. Und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und schauen Sie, was die Konsequenzen sind. In Vers 30, darum sind viele Schwache und Kranke unter euch. Und ein gut Teil sind entschlafen. Die sind sogar vorzeitig gestorben, weil sie das Passa in unwürdiger Weise zu sich genommen haben. Und alles das, was ich ja beschrieben habe, und noch viel mehr, zeigt, ob man in würdiger Weise oder in unwürdiger Weise das Passa zu sich nimmt. Das nächste, was wir in unserem Glaubensbekenntnis, unserer Glaubensüberzeugung, unseren Glaubensgrundsätzen niederlegen, ist eine Beschreibung der Tage der ungesäuerten Brote. Und da schreiben wir wie folgt. Wir begehen die Tage der ungesäuerten Brote einmal im Jahr, indem wir für 7 Tage, die unmittelbar dem Passa folgen, keine Nahrung zu uns nehmen, die mit Sauerteig zubereitet wurde. Um es gleich zu sagen und vorwegzunehmen, es geht um die Tage der ungesäuerten Brote. Es geht also nicht um den Passatag, der zuvor ist. Nun, man nimmt ungesäuertes Brot zu sich während der Versammlung. Aber am Passatag selbst, diese 24-stündige Periode, kann man ruhig noch Sauerteig zu sich nehmen. Das Verbot des Sauerteigs beginnt am Abend, wenn der erste Tag der ungesäuerten Brote anfängt, also einen Tag später. Wir sagen dann, das Essen der ungesäuerten Brote während dieser 7 Tage symbolisiert unsere Überzeugung, ein sündenloses Leben führen zu müssen. Auch hier kurz etwas dazu gesagt. Denn es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Sauerteig gerade auch während dieser Zeitperiode für Sünde steht. Und so lesen wir einmal, zunächst einmal 3. Mose 23, 3. Mose 23 und die Verse 6 bis 8. Wir hatten gerade in Vers 5 gelesen, dass am 14. Tag des Monats ist das Passa. Jetzt Vers 6. Am 14. Tag des Monats ist das Passa. Und jetzt am 15. Tag, also einen Tag später desselben Monats, ist das Fest der ungesäuerten Brote. Für den Herrn, da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Dienstarbeit tun. 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Nun, diese rituellen Feueropfer sind heute nicht mehr notwendig. Am 7. Tag soll wieder eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun. Also wir sehen hier zunächst einmal, dass der 1. Tag der ungesäuerten Brote und der 7. Tag der ungesäuerten Brote heilige Versammlungen sind. Es heißt nicht, dass man an jedem Tag während dieser Woche Versammlungen abhalten muss. Und wir tun das auch grundsätzlich eigentlich nicht, es sei denn, dass vielleicht sich die Gelegenheit ergibt. Aber am 1. Tage und am 3. Tage soll eine heilige Versammlung sein. Aber während der gesamten Woche soll man keinen Sauerteig zu sich nehmen. Was jetzt bedeutet, Apostelgeschichte 20 und Vers 6, dass diese Tage nach wie vor zu halten sind. Nicht nur im Alten Testament. Apostelgeschichte 20 und in Vers 6. Da wird nämlich im Neuen Testament von den Tagen der ungesäuerten Brote nach wie vor gesprochen. Da heißt es in Vers 6, wir segelten aber nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab. Also warum wird das erwähnt, wenn das eine unbedeutende Sache gewesen wäre? Und dann auch in 1. Korinther 5, ganz klar wird hier deutlich gezeigt, dass die neutestamentliche Kirche nach wie vor die Tage der ungesäuerten Brote hielt. 1. Korinther 5, Vers 7. Darum, sagt Paulus, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, geistlich gesehen, wie ihr schon ungesäuert seid, physisch gesehen. Er sagt dann auch, unser Passahlamm, Christus, ist für uns geopfert worden. Darum lasst uns das Fest der ungesäuerten Brote, nicht im alten Sauerteig feiern, geistlich gesehen, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern in ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Hier wird der Gegensatz gebracht zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Viele Schriftstellen zeigen uns, dass man, wenn der erste Tag der ungesäuerten Brote beginnt, man allen Sauerteig, alle Produkte, die Sauerteig enthalten, aus seinem Hause entfernt haben soll. Und dass man dann auch während der Tage der ungesäuerten Brote keine Produkte als Nahrung zu sich nehmen soll, die Sauerteig enthalten. Gleichzeitig wird uns gesagt, dass wir während dieser Zeit Ungesäuertes essen sollen. Das heißt jetzt nicht unbedingt nur ungesäuertes Brot, aber es ist schon wichtig, dass man an jedem Tag, um sich der Symbolik klar zu werden, wenn es auch nur ein bisschen ungesäuertes Brot ist, sollte man zu sich nehmen. Natürlich andere Nahrung auch, solange wie sie nicht gesäuert sind, diese Nahrungsprodukte. Aber es geht schon darum, es ist schon wichtig, dass man ungesäuertes Brot zu sich nimmt, wenn auch, sagen wir einmal, in kleinem Maße. Zum Beispiel zum Frühstück, dass man vielleicht ungesäuertes Brot nimmt und das dann zu sich nimmt oder dann während der Mahlzeit, dass man da etwas ungesäuertes Brot hat und so weiter und so fort. 2. Mose 12. 2. Mose 12 lesen wir Vers 15. 2. Mose 12, Vers 15. Schauen Sie, die Symbolik ist ja die. Man nimmt Sünde aus seinem Leben hinweg, durch Sauerteig symbolisiert, und ersetzt sie durch Gerechtigkeit, symbolisiert durch ungesäuertes Produkt. 2. Mose 12, Vers 15. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Wie gesagt, nicht inklusiv, sonst nichts anderes, nein. Aber man soll schon 7 Tage lang jeden Tag dies tun, um sich daran zu erinnern, worum es eigentlich geht. Kapitel 13 und Vers 7. Du sollst 7 Tage ungesäuertes Brot essen, sodass bei dir an allen deinen Orten weder gesäuertes Brot noch Sauerteig gesehen wird. Es soll nicht gesehen werden in unserem Haus, deswegen soll man ihn rausschaffen während dieser 7 Tage. Und dann auch in Kapitel 23 und Vers 15. 2. Mose 23, Vers 15. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur bestimmten Zeit im Monat Abib. Und dann vielleicht noch andere Stellen könnte man noch hinzufügen, aber die können wir gleich noch kurz erwähnen. Wir sollen also ungesäuertes Brot jeden Tag essen, kleinen Portionen zumindest, weil wir ja Sünde durch Gerechtigkeit ersetzen wollen. Lukas Kapitel 12 und Vers 1. Lukas Kapitel 12 und Vers 1, da sagt nämlich Christus Folgendes. Unterdessen war eine Menschenmenge von Tausenden zusammengekommen, sodass sie einander auf die Füße traten. Und da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Und dann auch in Matthäus 16. Dann schauen sie, Sauerteig, Heuchelei, das bläht auf, nicht wahr? Da wird man aufgeblasen und dann zu einem Heuchler vielfach. Matthäus 16 und Vers 12. Matthäus 16 und in Vers 12. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte in diesem Zusammenhang damals, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Es ging hier nicht um die Tage der ungesäuerten Brote, aber es ging ganz allgemein darum, dass dieser Sauerteig für Sünde stehen kann. Und gerade während der Tage der ungesäuerten Brote geht es darum, dass man sich davon symbolisch gesehen entfernt, weil man sich eben auch von der Sünde entfernen will. Das ist so die Erinnerung daran, dass man aus der Sünde herauskommen soll. Nun, wichtig ist, dass wir uns auf richtige Weise dies zu Herzen nehmen. Und einiges ist natürlich sehr extrem in beiden Fällen. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt vor Enthagen der ungesäuerten Brote, wie das einige erfindungsreiche Juden auch tun. Die geben dann den Sauerteig weg zu, sagen wir mal, Verwandten, die die Tage nicht halten, um sie dann, diesen Sauerteig und die Sauerteigsprodukte, nach den Tagen der ungesäuerten Brote wieder zu sich zu nehmen. Das ist ja so, als ob man Sünde wegnimmt, vorübergehend, um sie danach wieder zu sich zu holen. Darum geht es nicht. Darum geht es keineswegs. Aber was ist Sauerteig? Das ist jetzt die Frage. Und was ist jetzt kein Sauerteig? Nun, wir haben zwei Artikel veröffentlicht. Was ist Sauerteig? Teil 1 und Teil 2. Und diese Artikel sind auf unserer Webseite auf postenstehen.de zu finden. Unter Frage und Antworten oder auch Artikel. Was ist Sauerteig? Teil 1 und Teil 2. Und das sollten Sie sich zu Gemüte führen. Denn viele haben so die Frage gestellt, ja, was ist jetzt mit dem Sauerteig? Was kann ich jetzt essen? Was kann ich jetzt nicht essen? Oder was muss ich in meinem Haus entfernen? Kurz hier ein paar Auszüge aus diesen Artikeln. Was man nicht entfernen muss, was man ohne weiteres zu sich nehmen kann während der Tage der ungesäuerten Brote, sind Bier, Wein, einige Magentabletten, verschiedene Medikamente, Badezusätze, Zahnpasten und Hundefutter. Selbst Feuerlöscher enthalten Arten von Triebmitteln, aber all diese Dinge müssen keineswegs entfernt werden. Und wir beschreiben das näher, erklären dies näher in unseren Artikeln über Was ist Sauerteig? Darüber hinaus hat die Kirche konsequent gepredigt und gelehrt, dass gewisse Backtriebmittel, die die Juden nicht entfernen, sehr wohl entfernt werden sollten. Das ist jetzt auch wichtig. Sie können dann ins Geschäft gehen und dann lesen Sie Koscher für Passa oder Koscher für die Tage der ungesäuerten Brote. Und es ist nicht unbedingt Koscher. Es ist nicht unbedingt das, was Sie zu sich nehmen sollten, weil wir nach dem Sinn des Gesetzes fragen, nicht nur nach dem Buchstaben. Und natürlich haben die Juden, da sie ja den Sinn des Gesetzes des Neuen Testamentes ablehnen, auch insoweit kein richtiges Verständnis. Und so lesen wir weiter. Diese Art von Triebmittel beinhalten Backpulver und Natron, im Handel auch Speisesoda oder Backsoda und so weiter genannt, nicht jedoch Bierhefe, Hefeextrakt oder Weinstein, aber Backpulver und Natron sollten schon entfernt werden, weil sie symbolisch wiederum hier zeigen, dass das Triebmittel sind, die aufblähen. Und es geht darum, dass man sich davon entfernt. Und dann diese Artikel, die beiden Artikel erklären Ihnen dann ganz deutlich und genau, was es mit Sauerteig auf sich hat. Und Sie sind dazu aufgefordert, diese Artikel aufmerksam zu lesen. Also wenn Sie mir jetzt zuschreiben und sagen, ja, was ist jetzt genau Sauerteig und erklären Sie mir dies und das, und dann würde ich Ihnen auch sagen, ja, lesen Sie die Artikel. Ich war also, Sie können sich dann so die Memos sparen, lesen Sie die als Artikel und die Artikel dürften Ihnen genau alles hierzu erklären. Danach kommt, auch wichtig, zu Anfang des ersten Tages der ungesäuerten Brote, die sogenannte Nacht des Wachens. Die beginnt am 15. Tag, zu Anfang des Tages, des ersten Tages der ungesäuerten Brote. Und diese Nacht des Wachens, an dem wir in der Kirche uns zusammensetzen, zumeist in einem Restaurant, und eine Mahlzeit zu uns nehmen, die deutet auf die symbolische Bedeutung und Tatsache hin, dass wir geistlich gesehen aus der Sünde herausgewandert sind, wie damals physisch gesehen die Israeliten aus der Sklaverei von Ägypten herausgewandert sind. Wir sind von der Sklaverei der Sünde befreit worden. Schauen wir uns dies an. In 2. Mose 12. 2. Mose 12. Vers 42. Nebenbei gesagt, an dieser Nacht des Wachens können auch Gäste teilnehmen, die die Bedeutung verstehen. Sie müssen also nicht unbedingt nur getaufte Mitglieder sein. Wie ich sagte, alle diese Veranstaltungen, bis auf das Passa, sind auch für Gäste geeignet, die ohne Zwist und Streit, ohne große Diskussion, auf richtige Weise sich versammeln. Und auch die Nacht des Wachens, auch das klar und deutlich gesagt, es ist der Anfang des ersten Tages der ungesäuerten Brote, eine heilige Zeit. Da sollte man auch nicht so in liederlicher Kleidung daherkommen. Auch insoweit deutlich machen, man versteht, dass dies ein heiliger Tag ist. In 2. Mose 12, Vers 42, darum wird diese Nacht dem Herrn geweiht, weil er sie aus Ägypten geführt hat. Diese Nacht sollen alle Kinder Israel dem Herrn weihen, sie und ihre Nachkommen. Und dann auch in 4. Mose 33. In 4. Mose 33 und lesen wir in Vers 3. 4. Mose 33 und Vers 3. Sie zogen aus von Ramses, wann? Am 15. Tage des ersten Monats. Am 2. Tag des Passa, schauen Sie einen Tag später, zogen die Kinder Israel durch eine hohe Hand, sodass es alle Ägypter sahen. Da zogen sie aus. Schauen Sie, eine große Unterscheidung findet hier statt. Denn die jüdische Gemeinschaft hält das Passa und die Nacht des Wachens am gleichen Abend. Und sie hält das Passa einen Tag zu spät, kombiniert es mit der Nacht des Wachens und hält da auch ein Mahl ab und so weiter und so fort. Aber die Bibel zeigt deutlich, dass das Passa zu Beginn des 14. nach Sonnenuntergang zu sich genommen wurde. Die Nacht des Wachens, der erste Tag der ungesäuerten Brote, aber zu Beginn des 15. Tages, einen Tag später. Das ist auch bedeutungsvoll, vielleicht symbolisch, weil damit natürlich auch die jüdische Gemeinschaft das Passa, was jetzt im Neuen Testament Jesus Christus, das Passalam, symbolisiert, nicht zu sich nimmt. Nach wie vor den Messias, den Heiland, auch natürlich in geistlicher Hinsicht ablehnt. 2. Mose 12. 2. Mose 12. Und lesen wir Vers 18. 2. Mose 12 und Vers 18. Am 14. Tage des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen, aber am Abend ist jetzt zu Ende, nicht zu Beginn. Bis zum 21. Tag des Monats am Abend. Wie kann ich das sagen? Das ist nicht der Beginn des 14., sondern das Ende des 14. ist, wohingegen das Passa zu Beginn des 14. Tages zu sich genommen wurde. Nun, lesen wir 4. Mose 28. 4. Mose 28. Die Verse 16 bis 17. Aber am 14. Tage des ersten Monats ist das Passa des Herrn. Und am 15. Tag desselben Monats ist ein Fest. 7 Tage lang soll man ungesäuertes Brot essen. Das Fest der Tage der ungesäuerten Brote. Es wird ganz klar und deutlich hier gesagt. Aber wie gesagt, es scheint nur, dass die Kirche Gottes dies richtig versteht. Und alle anderen, selbst wenn sie das Passa halten wollen, es falsch verstehen. Und das Passa einen Tag zu spät halten. Und dann noch mit einem Mahl kombinieren, weil sie den Unterschied zwischen dem Passa und der Nacht des Wachens nicht begreifen. Nun, wir fahren jetzt fort, in unserem Glaubensbekenntnis über Pfingsten zu sprechen. Und da sagen wir, wir begehen das Pfingstfest einmal im Jahr. Dieser Tag gedenkt des Geschenks des Heiligen Geistes, um die zu bekehren, die zu dieser Zeit von Gott zum Heil berufen sind. Auch hier werden einige Stellen in unserem Glaubensbekenntnis angeführt und wir möchten kurz die erwähnen in 3. Mose 23 oder vielmehr in 3. Mose 23, Vers 15. 3. Mose 23 und Vers 15 bis 16 zunächst einmal. Da heißt es, danach sollt ihr vom Tage nach dem Sabbat, und wir müssen das begreifen, was hier jetzt gemeint ist, das werde ich noch beschreiben, von dem Tage an, an dem ihr die Gabe des Schwingopfer brachtet, 7 ganze Wochen zählen. Und bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer opfern. Und in Vers 21 wird klar gesagt, um was es hier handelt. Da heißt es, und ihr sollt an diesem Tage ausrufen, also 50 Tage später, dass es eine heilige Versammlung für euch ist. Heute wird das so als Pfingsten beschrieben, von dem griechischen Wort Pentecost, was der 50. bedeutet. Aber es geht um mehr noch. Zunächst einmal in Apostelgeschichte 2, da wird uns gesagt, was zum Pfingstfest geschah. Apostelgeschichte 2, also die neutestamentliche Kirche hat ganz klar und deutlich das Pfingstfest gehalten. Zu einem richtigen Zeitpunkt auch. Denn was heißt es hier in Apostelgeschichte 2, angefangen in Vers 1? Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, da waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Und dann wird beschrieben, wie an diesem Tage der neutestamentlichen Kirche der Heilige Geist gegeben wurde. Und wir lesen auch in Kapitel 20 und Vers 16, dass Paulus das Pfingstfest hielt. Wo es heißt, denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit er nicht in Asien Zeit zubringen müsste, denn er eilte um, wenn es ihm möglich wäre, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Der wollte es in Jerusalem halten. Bedeutet das aber, dass er, wenn er jetzt nicht am Pfingsttag in Jerusalem hätte sein können, es nicht halten würde? Keineswegs. Schauen wir uns 1. Korinther 16, Vers 8 an. Einige sagen, ja, die heiligen Feste braucht man heute nicht zu halten, die braucht man erst dann nur zu halten, wenn man sie in Jerusalem halten kann. Unsinn. 1. Korinther 16, Vers 8, da heißt es, sagt Paulus, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Also da war es hier eine Situation, wo er das Pfingstfest in Ephesus gehalten hat. Zu anderen Zeiten hat er versucht, an Ephesus vorbeizukommen, um es in Jerusalem halten zu können. Das Pfingstfest zeigt uns, dass heute nicht alle zum Heil berufen sind. Das Pfingstfest wird nämlich auch als das Fest der Erstlinge bezeichnet. Schauen wir uns dies kurz an in 2. Mose 23. 2. Mose 23 und Vers 16. 2. Mose 23, Vers 16. Es ist das Fest der Ernte, der Frühlingsernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast. Das Pfingstfest bezieht sich auf das Fest der Erstlinge. Schauen wir uns auch Jakobus an, Kapitel 1 und Vers 18, das uns nämlich zeigt, wer heute diese Erstlinge sind. Jakobus 1 und Vers 18. Er hat uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir Erstlinge, besser gezeugt, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Erstlinge derer, die letztendlich alle berufen werden zu ihrem Zeitpunkt, die meisten aber nicht in diesem Leben. Das ist auch etwas, auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Wir sollen also Erstlinge sein. Wir sind Erstlinge, Römer 8, Vers 23. Die Bibel zeigt uns, auch das eine wichtige Lehre, die viele nicht begreifen, dass man von vornherein dazu vorherbestimmt worden ist von Gott. Lange noch, bevor wir überhaupt geboren waren, zu Erstlingen seiner Geschöpfe zu werden. Das bedeutet nicht, dass das Heil garantiert ist. Es bedeutet aber, dass Gott vorherbestimmt hat, dass wir in diesem Zeitalter berufen werden sollten. Es liegt dann immer noch an uns, wie wir auf die Berufung reagieren. Römer, Kapitel 8 und Vers 23. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, es geht hier um die Schöpfung, aber sagt, aber auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Andere werden diese Gabe später erhalten. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, die erfolgen wird, wenn Christus zurückkommt. Und dann noch eine weitere Stelle in Offenbarung 14 und Vers 4, eine Stelle, die möglicherweise beschreibt, was geschieht, wenn Christus zurückgekommen ist. Offenbarung 14 und Vers 4, diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen, es geht aber hier um Frauen im geistlichen Sinne, um falsche Religionen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Auch jetzt sollte das bereits schon der Fall sein. Sie sind aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm erkauft. Sehen Sie, Christus hat uns gekauft durch seinen Tod. Wir sind nicht mehr unser Eigen. Wir gehören uns selbst gar nicht mehr. Christus hat uns gekauft, hat uns aus der Sklaverei der Sünde herausgeholt. Und wir sollten dies akzeptieren und auch dann das tun, was Christus uns sagt. Und so verstehen wir, dass wir nicht hinausgehen sollen in alle Welt, um da jetzt andere zu bekehren. Wir verstehen auch, dass wir, wenn wir nicht ordinierte Prediger der Kirche Gottes sind, keinerlei Autorität von Gott haben, jetzt als Prediger fungieren zu wollen, da eigene Werke aufzubauen und zu sagen, ach ja, ich mache das mal mit einem Kollegen von mir oder was auch immer, um dann auf einmal jetzt hier ein großartiges Werk durchzuführen. Schauen Sie, das ist etwas, was Gott verurteilt. Er sagt, wenn Gott das Haus nicht baut, das fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Und alles diese merkwürdigen Überlegungen, Ideen, die werden in keinster Weise irgendeinen Erfolg haben. Nun, es ist auch wichtig, dass man das Pfingstfest zu dem richtigen Zeitpunkt hält. Da gibt es auch sehr große Verwirrung, sehr große Konfusion. Die 50 Tage, von denen wir eben gelesen haben, die werden gezählt, angefangen mit dem Sonntag, innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote, der dem wöchentlichen Sabbat folgt. Das ist wichtig, nicht dem jährlichen Sabbat, auch nicht irgendwie einem Sonntag, der außerhalb der Tage der ungesäuerten Brote ist. Es geht um den Sonntag noch einmal, innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote, der dem wöchentlichen Sabbat folgt. Und wenn der wöchentliche Sabbat hin und wieder auf den jährlichen Sabbat fällt, okay, dann ist es nach wie vor auch der wöchentliche Sabbat. Aber es geht nicht darum, dass man jetzt von einem jährlichen Sabbat ausgeht oder wie das heute viele Juden tun, die sich an die falsche Idee der Pharisäer halten, die das nämlich auch falsch hatten. Die Sadduzäer hatten es richtig. dass die überhaupt gar nicht mehr zählen, sondern einen ganz bestimmten Tag im Kalender jährlich festlegen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Das ist verkehrt. Und so kann es vorkommen, dass wir manchmal das Pfingstfest an einem anderen Tag halten als die Juden, weil die Juden falsch zählen oder überhaupt nicht zählen. Auch das ist wichtig zu begreifen. Denn sie können ja nicht einen Tag an einem falschen Tag halten und meinen, der sei trotzdem von Gott geheiligt. Schauen wir uns 3. Mose 23 an. 3. Mose 23 und Vers 11. 3. Mose 23 und Vers 11. Und er soll die Garbe vor dem Herrn schwingen, damit dies euch wohlgefällig macht. Am Tage nach dem Sabbat, dem wöchentlichen Sabbat, soll sie der Priester schwingen. Das war die Garbe, die dann nachher Jesus Christus symbolisiert, der am Sonntag, dem wöchentlichen Sabbat folgend, zum Himmel auffuhr, um von Gott dem Vater akzeptiert zu werden. Wie wir auch klar und deutlich in der Bibel lesen. Christus ist am Samstagabend vor Sonnenuntergang auferstanden, aber am Sonntagmorgen als diese Garbe zum Himmel aufgefahren, um von Gott dem Vater akzeptiert zu werden. Und das Fest der Erstlinge, das Pfingstfest, auch das Fest der Wochen genannt, zeigt uns noch etwas mehr. Und zwar schauen wir uns dies in 3. Mose 23 an und Vers 17. Einige sagen, ach, das habe ich alles vorher schon gewusst. Ja, das freut mich für Sie, glaube ich aber nicht. 3. Mose 23, Vers 17. Ihr sollt aus euren Wohnungen zwei Brote für das Schwingopfer bringen. Das sollte also auch am Pfingstfest geschehen. Von 2 Zehnteln feinem Mehl sollen sie sein, gesäuert und gebacken, als Erstlinge für den Herrn. Worum ging es jetzt hier bei diesen zwei Broten? Die waren gesäuert, schauen Sie, die waren noch nicht ohne Sünde. Interessant ist das, weil normalerweise nichts Gesäuertes überhaupt auf den Altar gebracht wurde. Es geht hier aber um eine symbolische Bedeutung. Es geht hier darum, dass sowohl in Anführungszeichen Heiden als auch Juden heute Zutritt haben zur Kirche Gottes. Das war etwas, was viele jüdischen Christen damals in der neutestamentlichen Kirche nicht unbedingt begriffen haben zunächst. Es war eine große Konfusion. Zunächst einmal waren Nicht-Juden, auch nicht die sich zum Judentum bekehrt hatten, nicht zugelassen. Und Gott musste übernatürlich eingreifen durch die Vision, die er dem Petrus gab, mit dem Tuch vor den reinen und unreinen Tieren, um deutlich zu machen, dass er keinen Menschen unrein nennen sollte. Schauen Sie, es ging nicht darum, dass auf einmal jetzt alle unreinen Tiere für den Verzehr geeignet waren. Da werde ich nächste Predigt drauf eingehen. Das ist Unfug. Darum geht es nicht. Es geht darum, durch diese Vision sollte gezeigt werden, alle Menschen, egal ob vom Judentum oder vom Griechentum oder vom, was weiß ich, welche Nation auch immer herkommen, die sind, wenn sie berufen werden, zum Teil der Kirche Gottes, des Leibes Christi, anerkannt. Und so lesen wir dies in Apostelgeschichte 10. Das war eine großartige Änderung damals, die dann nachher von den Aposteln in diesem ersten Konzil dann auch bestätigt wurde. Heute nehmen wir das ja selbstverständlich an vielleicht. Aber diese zwei Brote, schauen Sie, die beziehen sich sowohl auf die, sagen wir mal, die Juden und die Griechen. Aber das sind natürlich auch Sammelbegriffe für die aus dem Hause Israel und Juda auf der einen Seite und die aus den Nationen, die nicht zum Hause Israel und Juda gehörten, auf der anderen Seite. Apostelgeschichte 10 und lesen wir Vers 35. In jedem Volke, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm, Gott, angenehm. Und dann auch in Vers 45, Apostelgeschichte 10 und Vers 45. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, die entsetzten sich, dass auch auf die Nationen, also die Nichtjuden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Konnten die erst gar nicht packen. Und hat Petrus denen erklärt, was geschehen war. Und so sagten sie dann in Apostelgeschichte 11 und Vers 18, als sie das hörten, da schwiegen sie still und lobten Gott und sagten, so hat Gott auch den Nationen Buße oder Reue gegeben zum Leben. Schauen Sie, Gott muss uns Reue geben. Die können wir nicht von uns aus erarbeiten, aber wir müssen Gott bitten, uns diese Reue zu geben, kontinuierlich. Und Gott wird unsere Bitten erfüllen, wenn wir es ernstlich meinen. Und das Pfingstfest lehrt uns auch, dass wir noch nicht wiedergeboren sind. Auch das eine Lehre, die immer und immer wieder im traditionellen Christentum zum Ausdruck gebracht wird, bereits wiedergeboren, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben. Nein, dann sind wir wieder gezeugt. Dann sind wir als Erstlinge wieder gezeugt, gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes, der Gottfamilie. Geboren werden wir im Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Die Geburt wird erst dann erfolgen. Die Zeugung bereits jetzt, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben. Und dann kehren wir uns zu dem nächsten jährlichen Festtag zu, dem Posaunenfest. Und da sagen wir Folgendes in unseren Glaubensüberzeugungen. Wir begehen das Posaunenfest einmal im Jahr. Schauen Sie, das sind jährliche Festtage, jährliche Gelegenheiten, angefangen mit dem Passa, einmal im Jahr, nicht, wenn man es immer so will. Wir begehen das Posaunenfest einmal im Jahr. Dieser Tag symbolisiert die baldige Rückkehr Jesu Christi zur Erde. Er symbolisiert auch unsere Auferstehung oder Verwandlung zur Unsterblichkeit und unsere Wiedergeburt. Sieh, dann ist es die Wiedergeburt in das Reich oder die Familie Gottes. Nun, auch hier einige Stellen, die wir hier anführen. Zunächst einmal 3. Mose 23. Ich sehe schon, das wird heute wieder eine Blockbuster-Predigt. 3. Mose 23, angefangen in Vers 24. Rede mit den Kindern Israel und sage: Am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr einen Ruhetag halten, man kann auch übersetzen einen Sabbattag, ein Gedächtnis mit Posaunenblasen, eine heilige Versammlung. Vers 25, und da sollt ihr keine Dienstarbeit tun, und dann sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Wie gesagt, die Feueropfer, die Opfer, die sind ja abgeschafft. Die hat Christus dadurch erfüllt, dass er als das Opfer gestorben ist. Denn alle diese Opfer deuteten auf Christus hin. Aber das Rest, der Rest hier, ist keineswegs abgeschafft. Und dann lesen wir auch in 1. Korinther 15, was geschieht, wenn die Posaune erschallt? Schauen Sie, es geht ja hier um das Posaunenfest. Und das Posaunenfest symbolisiert etwas. 1. Korinther 15, angefangen in Vers 51. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Andere Übersetzung haben, wir werden nicht alle entschlafen. Das ist nämlich, was Sterben bedeutet. Sterben bedeutet, man fällt in den Schlaf des Todes, aus dem man auferweckt werden muss. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich. Einige werden noch am Leben sein, wenn Christus zurückkommt, die den Heiligen Geist haben. Plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir, die wir noch leben, werden verwandelt werden. Wird klar und deutlich gesagt. Auch in 1. Thessaloniker, Kapitel 4. 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Und lesen wir Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Die anderen, die noch leben, die werden verwandelt werden. Wir werden alle in die Luft dem Herrn entgegengehen, der auf Wolken kommt, aber dann nicht in den dritten Himmel, wie einige falsch lehren, sondern auf die Erde. Am gleichen Tage werden unsere Füße zusammen mit Christus auf dem Ölberg stehen, wie Sacharja 14 uns dies deutlich macht. Wir werden heute Erstlinge genannt, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, um uns vorzubereiten auf diese Gelegenheit, wenn Christus zurückkommt, sodass wir dann wiedergeboren sein können, aus Geist bestehen können, um mit Christus hier auf Erden für 1000 Jahre, dem Millennium, zu herrschen. Auch das etwas, was viele falsch verstehen. Die meinen, wir gehen in den Himmel ein und herrschen dann vom Himmel aus. Offenbarung 5 und Vers 10. Du hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden herrschen auf der Erde. Nicht nur über die Erde, auf der Erde. Christus wird auf dem Thron David sitzen in Jerusalem und von dort aus herrschen. Und wir werden mit ihm, unter ihm herrschen. Und er kommt einmal zurück, nicht zweimal. Eine heimliche Entrückung oder vielleicht auch eine öffentliche, sichtbare Entrückung lehrt die Bibel nirgendwo. Die heimliche Entrückung ist durch falsche Ideen aufgekommen, lange nach Gründung der neutestamentlichen Kirche. Und wenn Sie die Geschichte wirklich sich durchlesen wollen, wie das entstanden ist, müssen Sie ganz deutlich sagen, es war dies dämonischen Ursprungs. Also die heimliche Entrückung wird absolut nicht gelehrt in der Bibel. Christus wird einmal zurückkommen, und zwar sichtbar, für alle sichtbar. Und dann werden wir wiedergeboren sein, wenn wir auferweckt werden. Wenn wir, die wir noch leben, verwandelt werden. Und Sie können sich einige Stellen dazu nachher durchlesen, die das deutlich machen. 1. Korinther 15, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, die Verse 53 folgende. Und dann auch 1. Thessalonicher 4 in Vers 17 und Johannes 3. Nun, auf Johannes 3 möchte ich kurz eingehen hier. Denn Johannes 3 zeigt uns deutlich, wann man wiedergeboren ist. Dass das viele nicht verstehen, die meisten im Christentum nicht verstehen, ist verwunderlich, aber auch wiederum nicht, wenn ihre Augen, ihre Ohren, ihre Sinne nicht der Wahrheit zugekehrt sind. Johannes 3 und Vers 6. Was sagt Christus? Was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch. Also solange wie wir Menschen sind, sind wir Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Schauen Sie, was vom Geist geboren ist. Nun, wenn wir bereits heute schon wiedergeboren wären, wären wir Geist. Wären wir Geistwesen. Können wir durch geschlossene Türen gehen, könnten wir uns unsichtbar machen, könnten wir im Augenblick einer Sekunde von einem Ort zigtausend Kilometer entfernt an einem anderen Ort sein und so weiter und so fort. Sind Sie Geist? Machen Sie sich doch nichts vor. Sie sind noch nicht wiedergeboren. Schauen Sie, Sie werden wiedergeboren, wenn der Geist Jesu Christi und Gottes des Vaters in Ihnen ist. Im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, nicht zuvor. Wenn Sie sterben, dann werden Sie tot in Ihrem Grabe sein, ohne Bewusstsein, um die Auferstehung von den Toten zu erleben, die kommen wird, wenn Christus zurückkommt, wenn Sie ein wahrer Christ waren im Zeitpunkt Ihres Todes. Und wir werden dann unter Christus auf dieser Erde herrschen. Und das führt uns jetzt zum nächsten heiligen Tag, dem Versöhnungstag. Und da lesen wir in unserem Glaubensbekenntnis. Wir begehen den Versöhnungstag einmal im Jahr, indem wir für 24 Stunden keine Nahrung und Flüssigkeit zu uns nehmen. Dieser Tag weist auf jene hin, die in diesem Leben berufen wurden und Versöhnung mit Gott erlangt haben, sowie aber auch auf jene, die nach der Wiederkehr Christi Versöhnung mit Gott erlangen können. Denn dann wird sich Christus an alle wenden, auch die, die er bislang noch nicht berufen hat. Der Tag symbolisiert auch die Übertragung der Sünde auf Satan, der letztendlich für alle Sünde verantwortlich ist. Schauen Sie, und das wird auch in gewissen Zeremonien im Alten Testament mit dem Azazel-Bock und dem Bock für den Herrn dargestellt. In 3. Mose 23 lesen wir angefangen in Vers 27. 3. Mose 23 und Vers 27. Am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr eure Seelen demütigen. Wir verstehen all das, was das Fasten bedeutet. Das heißt, Vers 28, ihr sollt in diesem Tage keine Arbeit tun, denn es ist der Versöhnungstag, damit ihr vor dem Herrn, eurem Gott, Sühnung für euch verzogen werde. Denn wer seine Seele an diesem Tage nicht demütigt, also nicht fastet, der soll aus seinem Volke ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich aus seinem Volke austilgen. Darum sollt ihr keine Arbeit tun, das soll eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen sein, in allen euren Wohnungen. Vers 32. Es ist euer Sabbat der Ruhe. Schauen Sie, hier wird der Versöhnungstag ein Sabbat genannt. Denn die heiligen Festtage sind ebenfalls Sabbate. Es geht nicht nur um den wöchentlichen Sabbat, auch die jährlichen Festtage sind Sabbate. Hier der Versöhnungstag, ein Sabbat der Ruhe, damit ihr eure Seelen demütigt. Wann soll dieser Sabbat gehalten werden? Wie alle anderen Tage auch. Sie beginnen zu Sonnenuntergang, sie enden mit Sonnenuntergang am nächsten Tag. Am 9. Tage des Monats, am Abend, Sonnenuntergang, sollt ihr diesen Sabbat halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Das ist jetzt der Versöhnungstag. Schauen Sie, an diesem Tage sollen wir fasten. Dieser Versöhnungstag erinnert uns daran, dass das nicht Gottes Welt ist. Das ist die Welt Satans des Teufels. Satan herrscht über diese Welt. Gott hat es zugelassen, dass er herrscht, solange bis Jesus Christus zurückkommt, um dann die Weltherrschaft zu übernehmen. Und so muss Satan, der Erzfeind von Gott und der Menschheit, gebunden werden. Seine Macht muss ihm genommen werden. Zurzeit hat er diese Macht noch. Offenbarung 2, Vers 13 macht das ganz deutlich. Offenbarung 2, Vers 13, da wird etwas über Satan gesagt. Die meisten verstehen das nicht. Es heißt auch in anderen Stellen, Satan ist der Gott dieser Welt. Satan ist der Fürst, der in der Finsternis herrscht. Er und seine Dämonen werden die Herren dieser Welt genannt. Satan, derjenige, der die ganze Welt verführt. Offenbarung 2, Vers 13 sagt noch etwas mehr. Er sagt, ich kenne deine Werke, er spricht hier die Gemeinde von Pergamon an, und weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Er war damals in Pergamon. Der Thron ist heute höchstwahrscheinlich woanders. Und er sagt danach, wie vor, spricht er über Antipas, mein treuer Zeuge, der bei euch getötet wurde, wo der Satan wohnt. Der wohnt hier auf Erden. Der hat einen Thron hier auf Erden. Dieser Thron besteht nach wie vor. Satan herrscht nach wie vor hier auf Erden. Deswegen muss dieser Herrscher von ihm genommen werden. Das wird Christus tun. Wir sind heute nicht dazu da, die von Satan beherrschte Welt zu verbessern, wie das so einige tun wollen. Unsere Aufgabe als die Kirche Gottes ist, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, damit man sich vorbereitet auf die Wiederkunft Christi. Damit wir dann zusammen mit Christus unter Christus herrschen können über die Welt. Damit wir der Welt dann zeigen können, wie man wirklich in Freuden und Frieden und ohne Krieg und ohne Hass, ohne Missgunst, ohne Neid, ohne Verfolgung und so weiter leben kann, wenn Satan nicht mehr da ist, die Menschen zu verführen. In Römer 16, Vers 20 wird auch etwas gesagt und der Versöhnungstag symbolisiert dieses Ereignis. Römer 16 und Vers 20. Wir sollten alle froh sein, dass Gott uns diese Tage gegeben hat, die uns seinen Plan verdeutlichen, die uns zeigen, was geschehen wird. Denn ohne die Tage Gottes wird man aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Plan nicht begreifen oder vergessen. Und diejenigen, die aufgehört haben, die heiligen Tage Gottes zu halten, haben auch keinen Begriff mehr von dem Plan Gottes. Sehr interessant. Vergessen total, worum es eigentlich geht. Römer 16 und Vers 20. Der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten, sagt Gott. Das wird geschehen. Wir werden Christus dabei assistieren, die Welt von diesem falschen Einfluss, der durch Satan und seine Dämonen kommt, zu befreien. Und dieser Versöhnungstag, der ist ein Tag, an dem man fasten soll, damit man die Ernsthaftigkeit dieses Ereignisses begreift. Auch die Tatsache, dass dann die gesamte Welt mit Gott versöhnt werden kann. Damit die ganze Welt eins werden kann mit Gott. Im Englischen heißt das Wort für Versöhnungstag Atonement oder auch At-One-ment. Man wird eins mit Gott. Alle Welt soll eins mit Gott werden. Sie soll mit Gott versöhnt werden. Das kann nur dann geschehen, wenn der Satan weg ist, aus dem Bilde herauskommt. Nun, Satan ist ein unsterbliches Geistwesen, er kann nicht getötet werden. Aber er wird, wie wir in der Bibel lesen, für 1000 Jahre lang in einem Gefängnis sein, um die Menschen nicht mehr verführen zu können. Nun, wenn es um das Fasten geht, und Demütigung heißt hier Fasten in dem Zusammenhang, und viele begreifen das auch, aber halten sich nicht dran, dann muss man auch begreifen, dass kleine Kinder nicht zum Fasten gezwungen werden sollten. Die sollten nicht fasten. Die müssten schon alt genug sein, um das begreifen zu können, worum es geht. Und dann müssten sie selbst einen Wunsch haben, zu fasten. Und vielleicht sollten sie damit beginnen, vielleicht einmal eine Mahlzeit auszusetzen, um sie allmählich dahin zu führen. Also nicht zu extrem werden, in keinem Falle. Und auch Leute, die Krankheiten haben, die möglicherweise ernst genug sind, dass sie nicht fasten können an diesen Tagen, die sollten auf jeden Fall, bevor sie es tun, einen Arzt konsultieren, um zu sehen, was er ihnen sagt. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass wenn man eben keine Entschuldigungsgründe hat, also wirkliche Entschuldigungsgründe, dass man an diesem Tag fasten soll. Ach, ich will, wenn ich jetzt faste, ich kriege Kopfschmerzen, weil ich keinen Kaffee trinken kann. Das ist kein Entschuldigungsgrund. Schauen Sie, da sollte man vielleicht ein paar Tage vorher schon, wenn das in der Tat der Fall ist, aufhören, Kaffee zu trinken, um sich darauf vorbereiten zu können. Oder zunächst einmal das ein bisschen zu reduzieren. Und jetzt kommen wir zu dem Laubhüttenfest. Und da sagen wir Folgendes in unserem Glaubensbekenntnis. Wir begehen das Laubhüttenfest einmal im Jahr für 7 aufeinanderfolgende Tage, indem wir einen von der Kirche bestimmten Festort besuchen. Diese Zeit symbolisiert die 1000-jährige Herrschaft Christi auf Erden, zusammen mit den Heiligen, die Unsterblichkeit erlangt haben. Während dieser Zeit wird Satan gebunden sein und die ganze Welt wird unter Gottes Regierung leben. Viele Stellen zeigen uns dies. Schauen wir uns kurz 3. Mose 23 zunächst einmal an. Und diese Stellen werden hier auch in unserem Glaubensbekenntnis niedergelegt. Und ich würde Ihnen vorschlagen, sich an dieses Glaubensbekenntnis einmal zu wenden. Das ist ja auf unserer Webseite gepostet. Und sich das alles mal aufmerksam durchzulesen, wenn Sie es sich noch nicht durchgelesen haben. Diese Predigt und die anderen Predigten auch, die fußen ja auf diesem Glaubensbekenntnis und erklären Ihnen ein bisschen mehr, worum es eigentlich geht. In 3. Mose 23, angefangen in Vers 33. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Kindern Israel und sage, vom 15. Tage dieses 7. Monats an bis oder ist 7 Tage lang das Fest der Laubhütten, das Laubhüttenfest für den Herrn. Und am ersten Tage soll eine heilige Versammlung sein, ihr sollt keine Dienstarbeit tun. Nun, das bedeutet, obwohl nicht an allen diesen Tagen heilige Versammlungen abgehalten werden müssen, in dem Sinne, dass nicht alle Tage des Laubhüttenfestes heilige Tage sind, halten wir doch, weil man das Fest 7 Tage lang halten sollte. Das ist ein Unterschied jetzt zu den Tagen der ungesäuerten Brote. Hier wird ganz klar und deutlich gesagt, ihr sollt es 7 Tage lang halten, als Fest. So haben wir in der Kirche Gottes auch an jedem Tag eine Versammlung. Nun, der erste Tag ist ein heiliger Tag, die anderen Tage nicht. Das bedeutet, wir haben zwar eine Versammlung, aber danach kann man schon auch Dinge tun, die man normalerweise an einem heiligen Tag nicht tun würde. Aber wir halten das Laubhüttenfest 7 Tage an Orten, die von der Kirche designiert worden sind, als die Orte, wo das Laubhüttenfest stattfindet. Wie ich sagte, der erste Tag ist ein heiliger Tag. Und dann, wie wir noch sehen werden, zu Ende des Laubhüttenfestes kommt noch ein weiterer Tag hinzu, der sogenannte 8. Tag, das sage ich jetzt in einem Moment. Also diese Tage, die sollen schon auf richtige Weise dann gehalten werden. Wir halten sie dadurch, dass wir einen designierten Festort haben. Und dann werden die Menschen dann in Hotels wohnen während dieser Zeit, um dann auch an diesen Versammlungen teilzunehmen, um diese Gemeinschaft mit der Kirche zu haben. Die Idee, dass man während dieser Tage lediglich so eine Hütte baut, zu Hause bleibt und dann vielleicht eine Mahlzeit in einer Hütte dann zu sich nimmt, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, man soll die gesamten 7 Tage lang in zeitweiligen Behausungen sein. Nun, ich möchte hier auf etwas eingehen, was sehr wichtig ist, denn die Frage stellt sich natürlich ja, wie soll man das aber jetzt finanzieren? Wie kann man das finanzieren? Dass man dann einmal im Jahr zu diesem Laubhüttenfest geht? Nun, vielfach hat man es so finanziert, dass man trotzdem Urlaub macht, das Jahr hindurch, und dann aber nicht genug Geld hat für das Laubhüttenfest. Aber das ist eine andere Seite, eine andere Sache. Schauen Sie, zunächst einmal Offenbarung 20 möchte ich kurz noch erwähnen hier, denn das Laubhüttenfest beinhaltet und symbolisiert natürlich den Zeitpunkt, obwohl ich mit der Zeit wieder mal auf Kriegsfuß stehe, möchte ich das kurz noch erwähnen, denn es geht um den Zeitpunkt der Herrschaft der Heiligen auf dieser Erde, über diese Erde. Und zwar der Menschen, die die schreckliche Zeit vor der Wiederkunft Christi noch überlebt haben, die große Trübsal überlebt haben. Und dann natürlich auch die Menschen, die während des Millenniums geboren werden. Die müssen ja auch angeleitet werden, denen muss gezeigt werden, wie man auf richtige Weise leben soll. Und so lesen wir Offenbarung 20 und Vers 4. Dann sah ich Throne, sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wer ist enthauptet worden? Die Seelen. Unsterbliche Seele gibt es nicht. Nein, die sind sterblich, die Seelen. Das sind nämlich wir. Die wurden getötet. Die enthauptet worden waren, das heißt, die wurden wieder lebendig. Und regierten mit Christus 1000 Jahre. Dann Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Heilig sind wir, wenn wir an der ersten Auferstehung teilhaben. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm 1000 Jahre lang herrschen, 1000 Jahre lang regieren. Darum geht es. Und um das jetzt im Laubhüttenfest schon als Symbolik durchführen zu können, hat die Bibel uns klar und deutlich etwas über einen sogenannten zweiten Zehnten gesagt, von dem die meisten in keinster Weise eine Ahnung haben. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, die Zahlung des Zehnten heute. Und in dieser Broschüre auf Seite 43 sprechen wir auch über den sogenannten zweiten Zehnten. Einige haben vom ersten Zehnten gehört, aber wissen nichts vom zweiten Zehnten. In der letzten Sendung hatte ich bereits schon über den dritten Zehnten gesprochen. Hier geht es um den zweiten Zehnten. Und da heißt es, der zweite Zehnte, weitere 10% des Einkommens oder Zugewinns, auf Seite 43 ist es in der gedruckten Broschüre zu lesen, ist ein zusätzlicher Zehnter. Und dann wird hier 5. Mose 14, die Verse 22 bis 26 zitiert. Der Sonsino-Kommentar bestätigt, dass diese Stelle den zweiten Zehnten bespricht. Es wird erklärt, dies bezieht sich auf den zweiten Zehnten. Schauen Sie, es ist nicht unsere Erfindung, selbst einmal die Terminologie wird klar und deutlich anerkannt von anderen. Es bezieht sich auf den zweiten Zehnten, weil der erste Zehnte den Leviten gegeben werden musste, denen erlaubt war, überall zu essen. Und dann werden hier 4. Mose 18, die Verse 26 bis 31 angeführt. Der zweite Zehnte musste damals jedoch während des Laphüttenfestes in Jerusalem von dem Individuum selbst verbraucht werden. Die Ryrie Study Bible hat eine ähnliche Bemerkung bezüglich 5. Mose 14, die Verse 22 bis 27 und bestätigt die Existenz eines zweiten Zehnten. So auch The New Bible Commentary Revised, die folgendes sagt, dies ist der sogenannte zweite Zehnte, gegenübergestellt dem Zehnten von den Produkten, der den Leviten gegeben wurde. Heute ist es immer noch so, schreiben wir hier, heute immer noch so, dass jeder individuell jedes Jahr sich den zweiten Zehnten anspart, um ihn für Gottes jährliche Festtage zu gebrauchen, hauptsächlich zur Begehung des Laphüttenfestes, da den Mitgliedern befohlen ist, für das Laphüttenfest zu einem von Gott festgelegten Festort zu reisen. Nur zu erwartender überschüssiger zweiter Zehnter, der Teil des zweiten Zehnten, der nach individuellem Gebrauch übrig bleibt, der sollte der Kirche zugesandt werden, das sollte aber zuvor mit dem Prediger der Kirche besprochen werden. Die Kirche kann dann diese Beträge an Mitglieder verteilen, die nicht in der Lage sind, genug zweiten Zehnten für die Festtage zu sparen, und sie kann verbleibenden Überschuss für notwendige kirchenbezogene Festausgaben gebrauchen, wie zum Beispiel Hallenmiete und so weiter und so fort. Schauen Sie, das ist ein System, das Gott angewendet hat, um es zu ermöglichen, dass man das Laphüttenfest besuchen kann, dass man daran teilnehmen kann. Das ist etwas, das sie für sich selbst tun, dass sie das für sich selbst ansparen. Und wie gesagt, der zweite Zehnte gilt hauptsächlich für das Laphüttenfest und den letzten großen Tag, auf den ich jetzt zu sprechen kommen werde. Aber er kann auch für die anderen jährlichen Festtage benutzt werden, wenn genug übrig bleibt für die Kosten des Laphüttenfestes, weil man ja auch an den jährlichen Festtagen, wenn es eben geht, wenn man nicht zu weit weg wohnt, die Versammlung besucht. Und da braucht man vielleicht auch Gelder für Sprit oder Bahnfahrten oder auch vielleicht, wenn man ins Restaurant gehen möchte nachher. Das kann dann auch benutzt werden dafür. Aber wie gesagt, hauptsächlich soll es um das Laphüttenfest gehen und den letzten großen Tag, auf den komme ich jetzt zu sprechen. Denn wir sagen in unserem Glaubensbekenntnis, der letzte große Tag. Wir begehen den letzten großen Tag, der sich unmittelbar an das Laphüttenfest anschließt, einmal im Jahr. Dieser Tag symbolisiert eine Zeitspanne, die vielleicht 100 Jahre andauern und das große weiße Throngericht genannt wird. Während dieser Zeit werden alle Menschen, die je gelebt haben und nicht von Gott in diesem Leben zum Heil berufen wurden, ihre erste Gelegenheit erhalten, um Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland anzunehmen. Da werden einige Stellen hier zitiert. Am Ende dieser Zeitspanne wird es ein Gericht geben. Und alle Menschen, die je gelebt und sich unwiderruflich und endgültig geweigert haben, Christus als ihren Heiland anzunehmen, die werden ewigen Tod und ewige Vernichtung erleiden, wenn sie im Gehennafeuer verbrannt werden. Auch hier wird dann eine Stelle aus Offenbarung 20 angeführt. Das ist der letzte große Tag. Und Kirchenmitglieder, die begehen die gesamte Zeit des Laphüttenfestes, diese 7 Tage, und dann den sich anschließenden 8. Tag zusammen in diesen vorübergehenden Behausungen, Hotels, um zusammen das Laphüttenfest und den letzten großen Tag, der eben ein heiliger Festtag ist, begehen zu können. Dieser heilige Festtag, schauen wir uns dies kurz an, wird in 3. Mose 23 beschrieben. Denn schauen Sie, es ist dies ein heiliger Festtag. Der erste Tag des Laphüttenfestes und der letzte große Tag sind heilige Festtage und sollten eben auch als solche begangen werden. 3. Mose 23 und Vers 36. 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Wie gesagt, das Feueropfer ist nicht mehr gültig, aber die 7 Tage lang sollten wir schon den Herrn anbeten. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten. Schauen Sie, am 8. Tage, der 8. Tag, der den 7 Tagen folgt. Und das heißt, es ist eine Festversammlung, dieser 8. Tag. Und ihr sollt keine Dienstarbeit tun. Schauen Sie, was an diesem 8. Tag geschah. Johannes Kapitel 7, Vers 37. Das ist ganz klar der 8. Tag. Einige verstehen das auch nicht mehr. Sagen, das ist der letzte Tag des Laphüttenfestes. Unfug. Totaler Unsinn. Es ist dieser große, letzte 8. Tag, um den es hier geht. Johannes 7 und Vers 37, wo wir Folgendes lesen. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, schauen Sie, der 7. Tag des Laphüttenfestes war kein großer Tag des Festes. Es geht um den 8. Tag. Da trat Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Warum sagt er das jetzt? Weil dann das Heil allen Menschen angeboten wird. Und die zweite Auferstehung, das große weiße Throngericht, von der wir jetzt hören werden, das bezieht sich auf den Zeitpunkt, wenn das Heil allen angeboten wird. Die meisten Menschen haben davon überhaupt keine Ahnung, wissen nicht, dass es mehr als nur eine Auferstehung gibt. Die meinen, es gibt nur eine Auferstehung zu unsterblichem Geistwesen. Nein, es gibt zum Beispiel eine zweite Auferstehung. Und lesen wir das in Offenbarung Kapitel 20. Und unsere Broschüre zum Beispiel über das Buch der Offenbarung macht das auch ganz klar und beschreibt diese Auferstehungen und was zu diesen Auferstehungen geschehen wird. Offenbarung 20 und lesen wir Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Vers 12. Und ich sah die Toten klein und groß vor Gott stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das sind die Menschen in der sogenannten zweiten Auferstehung, die werden zu physischem Leben auferweckt. Und viele Stellen der Bibel zeigen uns dies. Und die werden eine Zeitspanne von scheinbar 100 Jahren erhalten, einer Gerichtsperiode, während der sie sich bewähren müssen, nachdem ihnen das Heil angeboten wurde, nachdem ihnen die Augen geöffnet wurden, nachdem sie erkennen konnten, worum es eigentlich geht. Und zu Ende dieser Periode wird dann ein Gericht stattfinden. Und diejenigen, die sich bewährt haben, werden ins Reich Gottes eingehen, als unsterbliche Geistwesen. Und die sich allerdings gegen Gott gewandt haben, die werden dann vernichtet werden im Gehenna-Feuer, im feurigen Pfuhl. Darauf werde ich gleich eingehen. Aber zunächst einmal Jesaja 65, Vers 20. Ich lese hier ausschließlich heute wiederum von der neuen Lutherbibel 2009, die hier diese Stelle sehr gut übersetzt. Jesaja 65 und Vers 20. Und es bezieht sich auf das große weiße Throngericht, die zweite Auferstehung nach dem Millennium. Es soll dort keine Säuglinge mehr geben, die nur wenige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die jungen Männer sollen 100 Jahre alt sterben. Und die, mit anderen Worten, sie sterben, ihre physische Existenz hört auf, sie werden verwandt in Geistwesen. Wir müssen alle sterben, wie es heißt, aber wenn wir die physische Existenz ablegen, indem wir zu Geistwesen werden, haben wir die physische Existenz insoweit verloren, wir sind dann gestorben in dem Sinne, aber wir werden zu Geistwesen. Das Gleiche wird hier auch beschrieben. Und es heißt, und die Sünder werden 100 Jahre alt verflucht werden. Schauen Sie, es geht hier darum, dass es zu Ende dieser 100-jährigen Gerichtsperiode zu einem Gericht kommt. Die einen, die werden sterben, ihre physische Existenz wird aufhören, die werden sofort verwandelt werden in Geistwesen. Und diejenigen, die sich geweigert haben, Gott anzunehmen, die unvergebbare Sünde begangen haben, die werden in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Die werden zunächst auch sterben, wie es ja heißt, werden dann erneut auferweckt werden mit den anderen, die unvergebbare Sünde begangen haben während dieser 6000 Jahre und möglicherweise auch einige im Millennium. Und werden dann in einer dritten Auferstehung hochkommen. Auch das ist etwas, was die meisten überhaupt gar nicht begreifen. Dass es auch eine dritte Auferstehung gibt. Und auch einige, die es einmal begriffen haben, die haben es jetzt abgelehnt und glauben nicht mehr daran. Aber schauen Sie, diese dritte Auferstehung wird klar und deutlich auch in Offenbarung 20 beschrieben. Wir hatten in Vers 12 von der zweiten Auferstehung gelesen. Die Toten sind auferweckt worden. Die sind ja bereits schon auferweckt worden. Haben wir 100 Jahre lang gelebt. Jetzt Vers 13. Eine dritte Auferstehung und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, aber jetzt im Sinne von verurteilt. Jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Dieses Gehenna-Feuer, von dem Christus spricht. Einer, man könnte sagen, einem höllischen Feuer, aber nicht so, wie die Menschen sich die Hölle vorstellen, wo man dann für alle Zeit und Ewigkeit gemartert wird. Es ist dies ein Feuer, das die Menschen vernichtet. Die werden dort verbrannt werden, wie es in dem Buch Obadja heißt. Es wird zu seiner Zeit sie nie gegeben. Eine Hölle lehrt die Bibel keineswegs. Auch das ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen uns und vielen sogenannten orthodoxen Christen. Aber es gibt diese dritte Auferstehung. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Wenn sie nicht bereut, wird sie vernichtet werden. Denn die Seele, das sind wir, das ist der Mensch. Schauen Sie, es sind dies Menschen, die sich absolut total gegen Gott gewandt haben, die sogenannte unvergebbare Sünde begangen haben. Unvergebbar deshalb, in den meisten Fällen haben sie den Heiligen Geist erhalten, hatten ihn gehabt, haben die Kräfte des zukünftigen Lebens geschmeckt, sind dann doch abgefallen, haben den Heiligen Geist wieder verloren, haben die unwiderrufliche Entscheidung für sich getroffen, nie mehr bereuen zu wollen, nie mehr Gottes Weg zu gehen. Und weil sie nicht mehr bereuen wollen, können sie auch nicht mehr bereuen und von daher können sie auch keine Vergebung erlangen. Das ist die unvergebbare Sünde. Sie haben ein Gefühl des Hasses entwickelt in ihrem Leben gegen Gott, gegen alles, für das Gott steht. Und Gott in seiner Barmherzigkeit wird diese Menschen auslöschen, damit sie nicht für alle Zeit mit diesem Hass leben müssen. Sie werden vernichtet werden, aber sie werden nicht für alle Zeit und Ewigkeit in der Hölle gemartert werden. Aber gleichwohl, es ist kein unbedingt schönes Erlebnis, da in einem Feuer verbrannt zu werden. Ich meine, es wird schon heulen und Zähneknirschen sein, wie wir in der Bibel lesen, für diese Menschen. Und das ist ja auch nur gerecht. Die Menschen, die auf solch abscheuliche Weise gelebt haben, die müssen ja auch in gewisser Weise einmal etwas spüren, was sie getan haben, anderen gegenüber. Und auch diejenigen, um das noch deutlich zu sagen, die in der zweiten Auferstehung hochkommen, wir hatten ja auch gelesen, die werden gerichtet nach ihren Werken. Natürlich auch nach dem, wie sie leben während dieser 100 Jahre, aber auch möglicherweise aufgrund der Werke, die sie in ihrem früheren Leben begangen haben, solche, die gräuliche Missetaten vollbracht haben. Die müssen auch nicht meinen, die kommen da so ohne weiteres dann weg, ach, das ist alles vergessen und vergeben. Nein. Die werden schon ihre Strafe zu zahlen haben. Das sollte man auch nie vergessen. Aber diejenigen, die im Reich Gottes sein werden, die werden zunächst unter Christus im Millennium herrschen, dann natürlich auch während des großen weißen Throngerichtes und auch dabei sein, wenn die dritte Auferstehung erfolgt. Aber was ist dann? Was ist danach? Nun, Offenbarung 22, Vers 5 sagt uns Folgendes. Es wird keine Nacht mehr geben. Sie werden weder eine Leuchte noch das Licht der Sonne brauchen, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird keine Zeit mehr sein, wo sie nicht mehr, Zeit jetzt auch relativ gesehen, denn es werden jetzt alles Gottwesen sein, für die es ja in diesem Sinne keine Zeit mehr gibt, aber es wird nicht mehr etwas sein, wonach sie nicht mehr regieren würden. Sie werden für alle Zeit und Ewigkeit regieren. Über was regieren? Wir haben eine Broschüre veröffentlicht über Engel, Dämonen und die geistige Welt, in der wir auf diese Frage eingehen. Was wird geschehen, nachdem alles dies gelaufen ist sozusagen? Was werden wir als Gottwesen dann tun? Über wen oder was werden wir herrschen? Eine sehr wichtige und interessante Frage. Schauen Sie, alles dies sind natürlich sehr wichtige Dinge, die wir sie heute gesehen haben sollten, uns kolossal von nahezu allen Kirchenorganisationen, die Sie möglicherweise kennen mögen, unterscheiden. Es liegt jetzt an uns, an Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ist das, was ich Ihnen heute gesagt habe, ist das, was in unseren Glaubensbekenntnissen steht, und wir haben noch nicht einmal alle Stellen jetzt gelesen, die sogar dort aufgeführt werden, ist das die biblische Wahrheit? Und unsere Broschüren, die wir veröffentlicht haben, die gehen noch weitaus mehr im Detail auf diese Dinge ein. Und ich habe viele Predigten auch gegeben, zum Beispiel über die zweite Auferstehung, über Sünde und Gesetz und Gnade und wie das zusammenhängt. Über das Reich Gottes, über die Familie Gottes, ob Gott eine Dreieinigkeit ist oder ist nicht Gott vielmehr eine Familie, in die wir hineingeboren werden können. Alles Dinge, die Sie noch nicht gehört haben, möchte ich sagen, bevor Sie in Kontakt gekommen sind von Gottes Kirche. Und wenn Sie sie vielleicht von anderen gehört haben, dann deshalb, weil die anderen es von Gottes Kirche übernommen haben. Werden Sie sich klar darüber, wo die Wahrheit gepredigt wird? Einige haben mir letztens geschrieben, ja, Sie sehen ja sich so, als ob sie unfehlbar seien. Keineswegs. Keineswegs. Finde ich sogar eine etwas böswillige Verleumdung, wenn einer so etwas sagt. Aber ich lehre Ihnen das, was die Bibel lehrt. Und ja, was die Bibel lehrt, das ist unfehlbar. Und Sie müssen prüfen, ob das, was gelehrt wird, von der Kirche Gottes gelehrt wird, von der Kirche des ewigen Gottes gelehrt wird, der Wahrheit entspricht oder nicht. Und ich werde noch eine abschließende Predigt nächstes Mal geben, indem ich noch auf Aspekte eingehe, die wir bislang noch nicht behandelt haben, jedenfalls nicht im Detail. Und auch das ist dann wichtig für Sie zu begreifen, dass das alles Dinge sind, die Sie zu Herzen nehmen sollten. Wie Gott sagt, prüfen Sie ihn, zum Beispiel im Hinblick auf den Zehnten, ob Sie nicht Segnungen erhalten werden, wenn Sie das tun, was Gott sagt. Ich sage Ihnen, prüfen Sie uns. Prüfen Sie nach, ob das, was wir sagen, der Bibel entspricht oder nicht. Aber seien Sie ehrlich mit Ihrer Prüfung. Und meinen Sie nicht, Sie müssten sich auf Ihre falschen Ideen besinnen, die Sie da schon irgendwo mal aufgegriffen haben von irgendjemandem, sondern prüfen Sie uns anhand der Bibel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche, des ewigen Gottes.